Gestern feierte ja Deutschland den Mauerfall. Vor 30 Jahren war es gewesen, dass die Berliner Mauer abgebrochen worden ist und die Trennung zwischen West- und Ostdeutschland oder West- und Ost-Berlin gefallen ist. Ich kann mich an diese Zeit genau erinnern und manche meinten, viele haben sich gefreut, manche meinten, die Mauer hätte nicht nur weiter bestehen sollen, sondern hätte noch höher gebaut werden sollen. Aber wir werden sehen, gerade auch heute in unserer Wortbetrachtung, wenn wir das Wort Gottes anschauen, es geht nicht wirklich um die Mauern, die der Mensch aufrichtet, die den Menschen scheiden. Da ist eine viel größere Mauer, viel stärkere Mauer, die zuerst abgebrochen werden muss, wenn der Mensch im Frieden leben will. Im Frieden mit Gott und im Frieden untereinander. Und wenn ihr die Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Offenbarung Kapitel 6. Offenbarung Kapitel 6. Und ich möchte die Verse 3 und 4 mit uns lesen. Und in diesen Versen geht es um die Öffnung des zweiten Siegels. Und ich lese ab Vers 3. Und als es das zweite Siegel auftat, das Lamm, das heißt Jesus Christus, bricht das Siegel auf, hörte ich das zweite Tier sagen, komm und siehe. Und es ging heraus ein anderes Pferd, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde gegeben, den Frieden zu nehmen von der Erde, und dass sie sich untereinander hinschlachteten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Überschrieben habe ich unsere Predigt heute Morgen mit den Worten, die Jesus selbst seiner Zeit gebraucht hat, sprechend von den dreieinhalb ersten Jahren der Trübsalzeit, und auch im Zusammenhang der Dinge, die geschehen werden in dieser Zeit, sagte Jesus Folgendes. Matthäus 84, Vers 8. Jesus sagte, dies alles ist der Wehenanfang. So, das ist also die Überschrift für die Predigt heute Morgen und auch für den nächsten Sonntag. Dies alles, was wir uns gemeinsam anschauen werden, heute und auch am kommenden Sonntag, die Öffnung dieser vier Siegel zunächst einmal, ist der Wehenanfang. Und genau darum geht es bei diesen vier Siegeln, hier in Kapitel 6 der Offenbarung. Diese vier Siegel, die aufgebrochen werden, sprechen sehr knapp, zusammenfassend, über die ersten dreieinhalb Jahre der Trübsalzeit. Ja, und Das, was gesagt wird in unserem Text, wollen wir heute gemeinsam anfangen, uns anzuschauen in der Wortbetrachtung. Nun ja, die Christen oder viele Christen kommen zur Kirche, zur Gemeinde, um erbaut zu werden, um gesegnet zu werden. Und das ist ja auch richtig so. Ja, ist nicht schlecht. Die Sache ist nur, wenn man die Heilige Schrift Vers für Vers durchpredigt, dann kommt man auch an solche Stellen, die einem nicht unbedingt zu behaglich sind, sage ich mal. Ja? Manch einer von euch denkt sich vielleicht, Mensch, hätte ich das gewusst, dass heute über Krieg gesprochen wird und am nächsten Sonntag über den Tod und die Hölle und die Hungersnot, dann wäre ich nicht gekommen. Aber wir wollen uns nicht verstecken, ihr Lieben, vor dem Worte Gottes. Wir wollen uns nicht davor drücken, was das Wort Gottes uns darreicht. Das Wort Gottes in seiner ganzen Fülle ist wichtig für uns als Kinder Gottes, ist bedeutend für uns. Wir dürfen uns nicht nur solche Stellen aus dem Text herausnehmen, die uns segnen, ja, sondern auch solche, die uns nicht schmecken, die uns herausfordern in unserem Leben in der Nachfolge Jesu Christi. Auch solche Texte müssen wir uns anschauen. Und auch heute werden wir, trotzdem, dass wir über Krieg nachdenken, über diese Dinge nachdenken, die die Offenbarung, die ganze Heilige Schrift uns mitteilt, wir werden Ermutigung aus dem Worte Gottes heraushören, aber wir werden auch eine Ermahnung hören aus dem Worte Gottes, ja, richtige Prioritäten in unserem Leben zu haben und das heißt auch dann richtig zu leben. Bevor wir uns in den Text hinein vertiefen, möchte ich etwas im Voraus erwähnen. Hier ist eine Frage, ich möchte auf eine Frage eingehen, die manch einer vielleicht hatte, nachdenkend darüber, was Kapitel 6 sagt. Und diese Frage ist die folgende: Ist hier in unserem Text von wortwörtlichen Pferden die Rede oder ist hier etwas anderes gemeint? Ist das symbolisch zu verstehen, was uns hier mitgeteilt wird? Ich versuche das einmal folgend zu erklären. Wenn wir in das Alte Testament schauen, und das müssen wir, ich habe das schon einige Male erwähnt in unserer Betrachtung der Offenbarung, wir müssen uns an dem Alten Testament orientieren, wenn wir diese Dinge, die uns erklärt werden oder gezeigt werden in der Offenbarung, einigermaßen verstehen wollen. Wenn wir in das Alte Testament schauen, dann sehen wir, dass Pferde oft im Zusammenhang mit dem Gericht Gottes gebraucht werden. Ja? Und deshalb denke ich auch hier, dass die Pferde, die hier genannten Pferde, symbolisch gemeint sind, symbolisch zu verstehen sind, nicht aber die Reiter auf den Pferden. Ja, denken wir zum Beispiel, was uns in Offenbarung 19 mitgeteilt wird, dass Jesus auf dem weißen Pferd kommt. Ja, so dass Jesus braucht nicht ein Pferd, um aus der Ewigkeit, aus dem Himmel auf die Erde zu kommen. Die Bibel sagt uns noch etwas anderes im Zusammenhang mit dem, wie Jesus kommt. Das will ich aber jetzt nicht ansprechen, zu einem anderen Zeitpunkt wollen wir das ansprechen. So, Jesus braucht kein Pferd, das wissen wir. Aber Jesus ist nicht symbolisch zu verstehen, Jesus ist eine Person, er wird tatsächlich erscheinen. Und in dieser Weise müssen wir auch diese Dinge, die uns hier in Kapitel 6 erklärt werden, dargereicht werden in dieser Prophetie, wenn die Pferde kommen, wir verstehen, dass sie symbolisch zu verstehen sind, aber die Reiter auf den Pferden sind nicht symbolisch zu verstehen. Nicht nur das. Wir schauen in das Alte Testament und wir entdecken etwas sehr, sehr Interessantes im Buche des Propheten Sacharja. Und interessanterweise finden wir im Buche des Propheten Sacharja auch in Kapitel 6, ja, dass dort von Pferden gesprochen wird, die dieselbe Farbe haben wie unsere Pferde hier in der Offenbarung. Sehr interessant. Und es ist offensichtlich, wenn wir den Text in Sacharja 6 uns anschauen, dann sehen wir, dass diese Pferde ausziehen, um das Gericht Gottes über die Nationen zu bringen. Und ebenso ist das auch in unserem Text. Die Pferde stehen symbolisch für das Gericht Gottes über die ganze Erde. Die Reiter aber auf den Pferden, das sind die, ich sag einmal, Überbringer oder die Agenten oder Vermittler dieser Gerichte Gottes. Und in der nächsten Predigt möchte ich mehr dazu sagen, weil wir im Alten Testament manche Beispiele haben, die ganz klar davon sagen, dass Gott Engel gebraucht zum Beispiel, um ja Volk Israel zu strafen, um Nationen zu strafen, aber dazu mehr in der nächsten Predigt. Und jetzt kommen wir zu unserem Text. Ich möchte den Text noch einmal lesen, um das, was gesagt wird, uns noch einmal in Erinnerung zu rufen. Und dann möchte ich gemeinsam mit euch diese Dinge anschauen, überlegen, die gesagt werden. Es wird gesagt in Versen 3 und 4, und als es das Lamm das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm. Und dieser Ruf, komm, gilt nicht dem Johannes, der zugeschaut hat, sondern dem Pferd, das im Stall noch stand, ja, und erst auf diesen Befehl Gottes sich bewegen konnte. Es ist auch ein Hinweis. Gott ist souverän. Das Pferd und die Reiter, die kommen nicht einfach so, sondern sie kommen nur, wenn Gott sagt, komm. Und es zog aus ein anderes feuerrotes Pferd und dem, der drauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und dass sie einander schlachteten und ein großes Schwert wurde ihm gegeben. Hier in diesen Versen 3 und 4 haben wir den Übergang, ja, vom Frieden der ersten Verse zu dem weltweiten Konflikt. Das bedeutet, dass der Friede, den der Antichrist zustande bringt, nicht lange währen wird. So, die Illusion des Friedens wird nicht lange anhalten. Wahrscheinlich wird aber der Friede lange genug sein, zumindest in Israel, sodass Israel den Tempel in Jerusalem bauen kann und dann auch mit den Opferungen anfängt. Das Wort Gottes sagt uns an dieser Stelle, dass der hier beschriebene Konflikt weltweit sein wird. Ja, oder Konflikte, sollte ich eigentlich sagen, weltweit sein werden. Und die Farbe Rot ist die Farbe des Blutes, interessanterweise auch die Farbe des Kommunismus. Und in unserem Text steht das rote Pferd für den weltweiten Konflikt, ja, der in der ersten Hälfte der Trübsalzeit schon ausbrechen wird. Jesus selbst sagt in Bezug zu diesem Konflikt in seiner Ölbergrede in Matthäus 24, Vers 7 folgendes. Er sagt, ein Volk wird sich wieder das andere erheben und ein Königreich wieder das andere. Jesus beschreibt also diese Zeit, in der wir uns gerade befinden, in der Auslegung unserer Verse, die ersten 3,5 Jahre der Trübsalzeit, mit diesen Worten ein bisschen mehr. Und er sagt, denn ein Volk wird wieder das andere sich erheben. Und das Wort, das gebraucht wird in der griechischen Sprache, ist das Wort Ethnos. Ja? So, Jesus spricht davon, dass in dieser Zeit ethnische Konflikte in der ganzen Welt ausbrechen werden. Und ethnische Konflikte meinen Bürgerkrieg. Und er spricht aber auch von den Konflikten unter den Nationen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern an den Bürgerkrieg in Jugoslawien, als dieser ausgebrochen ist. In Jugoslawien lebten seinerzeit, und ja, leben eigentlich immer noch, aber zu dieser Zeit lebten eben auch die Slowenen, Kroaten, Serben, Kosovo-Albaner und andere ethnische Gruppen mehr oder weniger friedlich miteinander. Und dann 1991 war es vorbei mit dem Frieden. Und plötzlich wollte jede ethnische Gruppe mehr Rechte für sich beanspruchen, besser sein als die andere und. Und im Nullkommanichts haben wir einen Bürgerkrieg mitten in Europa gehabt, der 10 Jahre gedauert hat, 10 Jahre. Ich war kurz vor dem Bürgerkrieg in Kroatien gewesen und kurz nachdem der Krieg in Kroatien ausgebrochen ist, wir sind mit einem Hilfskonvoi nach Zagreb gefahren, um Lebensmittel dorthin zu bringen, Kleider und medizinische Dinge. Und ich kann euch sagen, es war für mich ein Schock gewesen, zu sehen, wie schnell ein sehr schönes Land durch einen ethnischen Konflikt, durch einen Bürgerkrieg zerstört werden kann und in Chaos versinkt. Und was all das mit sich bringt. Wir haben in Zagreb übernachtet, in einem Haus, das von Spezialeinheiten bewacht worden ist, weil angeblich ein ranghoher Politiker in diesem Gebäude auch gelebt hat. Das ist das, was man uns gesagt hat. Ich weiß es nicht, die hätten da auch Bomben lagern können, was weiß ich. Und ihr könnt euch vorstellen, ja, dass diese Nacht eine sehr unangenehme Nacht gewesen ist. Ich brauche euch das nicht erzählen, ihr habt das alles selbst miterlebt. Das ist eine unangenehme Sache, eine furchtbare Sache. Und als wir endlich aus Jugoslawien wieder mit unserem Hilfskonvoi raus waren, ich konnte aufatmen. Aber ihr Lieben, Krieg ist eins der Gerichte Gottes. Und an Jugoslawien, ob es Jugoslawien ist, ob es Sierra Leone ist, ob es Ruanda sind, ob es die anderen Länder sind, kann man deutlich sehen, dass ein Land sehr plötzlich und sehr schnell in einen ethnischen Konflikt und im Chaos versinken kann. Und wenn man die Geschichte der Menschheit sich anschaut und darüber nachdenkt, wie viele Kriege die Menschen schon geführt haben. Es braucht doch eigentlich nicht viel Vorstellungsvermögen, um zu erkennen. Wir brauchen nicht viel Vorstellungsvermögen haben, um zu erkennen, dass irgendetwas mit den Menschen nicht in Ordnung ist. Der Mensch ist nicht gut von Natur aus. Er möchte vielleicht in Frieden leben, aber seine gefallene Natur lässt das nicht zu. Der Krieg ist das, was mit der gefallenen Natur des Menschen eher korrespondiert als der Frieden. Mehr als das. Schaut einmal, das, was wir heute schon sehen, im Mittleren Osten, ja, in Syrien, in Libanon, Libyen, Irak. Ihr Lieben, das Bemühen der Politiker dieser Welt, das Bemühen der Regierungen dieser Welt, diese Gegend zu befrieden, ist meiner Meinung nach, ich verstehe nicht viel von Politik, aber ich schaue mir ein bisschen an, was dort abgeht, was passiert. Ich schaue in die Kultur hinein und die Geschichte dieser Menschen und ich denke, das ist brotlose Kunst. Das ist unmöglich, diese Gegenden zu befrieden. Und es sei denn, dass ein Diktator aufsteht und die Situation in diesen Ländern gewaltsam in seine Hand nimmt und die verschiedenen ethnischen Gruppen, die es in diesen Ländern gibt, und ihre Interessen gewaltsam unterdrückt, gibt es so etwas wie Frieden nicht, so wie man sich das vorstellt als Mensch. Mehr als alles geht es in diesen Ländern des Mittleren Ostens vorrangig um die Clan-Zugehörigkeit. Ja? Und ein Clan erhebt sich sehr schnell gegen den anderen, da braucht nur ein falsches Wort gesprochen zu werden oder ein falscher Blick fallen und schon hat man Krieg. Und dann hat man ja noch den Islam, der alles andere als friedlich ist. In dem Islam haben wir zwei Hauptgruppen, die Sunniten und die Schiiten, die sich einander bekämpfen, die sich einander nicht ausstehen können. Und dazwischen haben wir, so wie ich gelesen habe, 73 kleinere Gruppierungen und Sekten des Islam, die auch nicht friedlich sind. So, wie will man all diese Gruppen unter einen Hut friedlich zusammenkriegen, wenn man nicht mit Gewalt das Ganze durchdrückt? Nun, ich kann nicht sagen, dass ich viel über den Islam weiß, nein. Ich weiß nicht viel. Aber ich schaue mir an, was zum Beispiel in Syrien, in Irak passiert, in Libyen, in Libanon. Und dann kann ich mir ungefähr eine Vorstellung machen, was Islam eigentlich ist. Ich schaue mir das an, was in Europa passiert, die Anschläge, die dort passiert sind, wer sie verübt hat. Und eins wird mir deutlich, auch wenn ich nicht viel über den Islam weiß, Islam ist nicht eine Religion des Friedens. So, wer immer auf die Idee gekommen ist, dass der Islam eine Religion des Friedens ist, ist einfach unehrlich. Oder er sieht etwas anderes, was ich nicht sehe. Und wer immer noch heute behauptet, dass Islam Frieden bringt, ihr Lieben, der hat einen bösen Hintergedanken. Wie sagte das jemand, und ihr kennt das auch, wenn man eine Lüge lang genug wiederholt und laut genug wiederholt, wird das Volk es irgendwann mal schlucken. So im Grunde genommen spricht das, was wir von manchen Politikern hören, im Zusammenhang des Friedens und des Islam, das ist Gehirnwäsche. So Jesus sagt, eine ethnische Gruppe wird sich gegen die andere erheben. Das ist, was Jesus selbst sagt im Zusammenhang der Trübsalszeit. Und diese ethnischen Konflikte werden in der ganzen Welt stattfinden. Wenn wir über den Bürgerkrieg nachdenken, naja, wir denken, Jugoslawien war vielleicht ein Unfall gewesen, war es nicht. Wir können uns vorstellen, naja, wenn man über Afrika denkt, da ist immer unruhig. Aber Jesus sagt, diese Konflikte werden vermehrt auch in anderen Ländern, die zurzeit friedlich sind, stattfinden. So, wir können es uns sehr leicht vorstellen, ja, dass in einem Augenblick, in 0, nichts, in der ganzen Welt, Mittleren Osten, Europa, Nordamerika, Südamerika, solche Konflikte ganz schnell ausbrechen können und ausbrechen werden, sagt das Wort. Und Jesus spricht aber auch von den Konflikten zwischen den Nationen als solches. Ja? So, das müssen wir uns einmal vorstellen. Auf der einen Seite haben wir Bürgerkriege und wir haben nationale Konflikte. Ihr Lieben, das wird ein Chaos sein ohne Ende in den ersten 3,5 Jahren der Trübsalszeit. So, wer immer gedacht hat, dass die ersten 3,5 Jahre der Trübsalszeit friedlich und schön sein werden, der muss seine Sicht anhand dessen, was die Bibel eigentlich sagt, korrigieren. Und ich bin einer unter ihnen. Ich habe gedacht, die ersten 3,5 Jahre werden noch, ja, kann man noch aushalten, friedlich sein. Nein, nein. Das wird keine sehr schöne Zeit sein. Und das Schönste aber für uns ist es, und das ist, was ich glaube, dass wir als Gemeinde das Ganze von oben aus der Ewigkeit beobachten werden. Das heißt, möglicherweise wird uns das überhaupt nicht interessieren, aber wir werden nicht da sein. Manche Bibellehrer sagen, no, wir werden hier bleiben. Das ist alles eine Flucht, eine Angst vor dem Leiden. Diese Bibellehrer können gerne hier bleiben. Ich bin gerne oben mit meinem Herrn. An dieser Stelle möchte ich etwas ganz Aktuelles mit uns ansprechen und das fängt auch mit einem bestimmten Krieg zusammen. Die Bibel spricht von einem Krieg kurz bevor die Trübsalszeit anfängt. Ich wusste nie, wo ich genau diese Dinge einordnen soll. Man hat ja ein bestimmtes Verständnis über die Prophetie, wie das Ganze abläuft, aber ich wusste nie, wo passt dieser Krieg hin? Aus Hesekiel 38 und 39. Und im Zusammenhang dieser Predigt heute Morgen musste ich mich einmal hinsetzen und das Ganze nachlesen und nachstudieren und ich habe gesehen, wie aktuell diese Dinge eigentlich sind, die in Hesekiel 38 und 39 beschrieben werden. Und ich möchte ganz kurz darauf eingehen, nicht ausführlich, sondern ein bisschen oberflächlich darauf eingehen, was in Hesekiel 38 gesagt wird. Ja, ich kann alle Dinge, die dort erwähnt werden, nicht hervorholen und erwähnen. Das gehört in eine Bibelstunde. Ich werde auch nicht alle Feinde Israels, die dort namentlich genannt werden, erwähnen. Ich möchte nur auf diese drei Länder hinweisen, die im Besonderen dann auch erwähnt werden, wie uns die Bibellehrer sagen. Das eine ist Russland, das andere Land ist Türkei und das andere Land ist Iran, Persien. Und interessanterweise sehen wir ja gegenwärtig diese drei immer wieder zusammensitzen und beratschlagen im Zusammenhang des Konfliktes in Syrien. Und wie nah ist Syrien zu Israel? Sehr nah. Die Nordgrenze Israel ist Syrien. So, und ich möchte ganz kurz auf diese Prophetie, wie gesagt, in Hesekiel 38, 39 eingehen. Und zwar möchte ich die zwei Aspekte dieser Invasion ganz kurz ansprechen. Es ist außergewöhnlich faszinierend zu sehen, was die Prophetie in Hesekiel 38 sagt sprechend von Israel, ja, das in seinem eigenen Land wohnt. Das haben wir schon seit 1948. Aber nicht nur das. Die Prophetie geht auch davon aus, dass Israel ein sehr wohlhabendes Land sein wird. Und das war heute, das ist heute wie zu keiner anderen Zeit seit 1948 der Fall. So, lasst mich ganz kurz diese Aspekte der Invasion gegen Israel ansprechen. Das eine ist, und ich werde gleich die Verse lesen, das eine ist, und das entdecken wir sofort, dass Gott selbst derjenige ist, der die Feinde Israels versammelt und gegen Israel bringt. So, dieser Kriegszug der Feinde Israels gegen Israel ist eigentlich ein Züchtigungsgericht Gottes gegen das rebellische Israel. Und es wird ein sehr ausdrucksstarkes Bild gebraucht. In manchen Bibeln ist es ein Haken, der an den Kinnbacken gehackt wird, gehängt wird und dann wird gezogen. Ja, es ist das Bild eines Fisches, der an einem Haken hängt und keine andere Wahl hat, ja, als herausgezogen zu werden. In manchen anderen Übersetzungen ist es ein Lasttier mit Zügeln. Ja, die Zügel werden ihm angelegt und dann wird er in eine bestimmte Richtung dirigiert. Die Aussage ist dieselbe. Ja, Gott ist es, der die Feinde Israels wie mit einem Haken nach Israel bringt. Sie haben keine andere Wahl. Ich möchte Verse 3 und 4 lesen aus Hesekiel 38. Und er sprach, so spricht Gott, der Herr, Gog, Fürst von Rosch, Mesech und Tubal, siehe, ich will an dich. So, es ist nicht nur ein Gericht gegen Israel, sondern auch ein Gericht an diesen Feinden Israels. Und ich will dich herumlenken und will dir Haken in deine Kinnbacken legen und will dich und alle deine Kriegsmacht herausführen. Und wenn wir weiter lesen, dann ist es keine Frage, gegen wen Gott diese Macht führt, gegen Israel. So, das ist das Erste. Gott selbst versammelt die Feinde Israels gegen sein eigenes Volk. Der andere Aspekt der Invasion wird uns später aufgezeigt in Vers 12. Und hier geht es um die Beute, die die Feinde Israels sich erhoffen zu ergattern, ja, wenn sie Israel überfallen. Ich lese uns den 12. Vers. Hören wir genau hin, was das Wort Gottes sagt. Um Beute zu machen und Raub zu kriegen, wirst du deine Hand zu legen suchen an die wiederbewohnten Ruinen und an das Volk, welches aus den Heiden gesammelt ist. Wer ist das? Sind die Juden, welches Vieh und Güter bekommen hat und auf dem Mittelpunkt der Erde wohnt. Israel. Und hier ist die Frage, die wir haben angesichts dessen, was wir in der Heiligen Schrift lesen. Was hat Israel heute, das andere Länder, das andere Nationen neidisch macht und was als Beute dienen könnte? So, wenn Israel nur Gurken verkaufen würde, ja, oder von mir aus Datteln oder Orangen oder Tulpen, was weiß ich, das sind alles auch Dinge, die in Israel produziert werden und ins Ausland verkauft werden. Aber das eignet sich nicht allzu sehr als Beute für andere Länder. So, was könnte Israel wohl haben, was andere Nationen, wie zum Beispiel Russland, ja, Israel so attraktiv macht? Ich habe mir einmal angeschaut letzte Woche, was die Exportschlager sind aus Israel. So, das heißt, wo Israel am meisten verdient durch Dinge, die es an die Länder verkauft, ja, die Waren, die es ausführt. An erster Stelle, und ich war wirklich überrascht, an erster Stelle, das ist für das Jahr 2018, stand der Export der Edelsteine. Was? Israel exportiert Edelsteine? Ja. Stellt euch mal vor, Israel exportiert Edelsteine im Wert von 14,9 Billionen US-Dollar. Ich kann mir das nicht vorstellen, das ist enorm. Und das sind ein Viertel aller Einnahmen durch den Export. An erster Stelle Export von Edelsteinen. An zweiter Stelle stehen elektrische Geräte, an dritter Stelle Pharmazeutika und an neunter Stelle steht oder stand Erdgas und Öl. Das sind die Zahlen für das Jahr 2018. Letzte Woche, vielleicht haben das einige von euch mitbekommen, manche vielleicht nicht. Letzte Woche ist Israel eine bedeutende Energiemacht geworden in der Welt. Die Leviathan-Bohrinsel im Mittelmeer, ungefähr 130 Kilometer von Haifa entfernt, in das Meer hinein. Es ist eine Bohrinsel, wie gesagt, auf dem Wasser im Mittelmeer, ist letzte Woche in Betrieb genommen worden. Und diese Bohrinsel pumpt zunächst einmal Erdgas. Und dieses Erdgas wird schon nach Ägypten und nach Jordanien geliefert und verkauft. Nach konservativer Einschätzung vermutet man, dass die Leviathan-Erdgas oder das Leviathan-Erdgas-Vorkommen, sollte ich sagen, wenn nur Israel es gebrauchen würde, Israel für 40 Jahre mit Erdgas versorgt würde. 40 Jahre. Israel will das Erdgas für sich nicht behalten, sie wollen es verkaufen und sie tun es auch. Wie gesagt, wird Ägypten und Jordanien schon versorgt. Dorthin wird das Erdgas geliefert. Und ich habe gelesen, dass auch Zypern und auch die Türkei mit Erdgas aus Israel versorgt werden soll. Der Plan ist jedoch, das Erdgas durch eine Pipeline, die auf dem Boden des Mittelmeeres liegt, nach Italien zu bringen und von Italien aus nach ganz Europa weiter zu schicken, also ganz Europa mit Erdgas aus Israel zu versorgen. Was Israel dann verdienen wird, das ist astronomisch. So, wir fragen uns, wer versorgt heute den größten Teil Europas mit Erdgas? Es ist Russland. Immer wieder, wenn ich mir die Höhepunkte der Fußballspiele, der Bundesliga zum Beispiel anschaue oder der Premier League in England oder in Spanien, 10 Minuten und dann habe ich alle Tore gesehen, die ich sehen will, ist mir aufgefallen, dass auf den Werbeflächen rund um das Fußballfeld eine Werbung für Gazprom gemacht wird. Ob es nun in Deutschland ist, England, Spanien, immer Gazprom. Wenn ihr wisst, oder manche von euch wissen das, aber Gazprom ist ein russisches Unternehmen. Es ist das größte Erdgasförderungsunternehmen und eins der größten Unternehmen Europas überhaupt. In Russland ist Gazprom mit 500.000 Beschäftigten nach den Streitkräften, also nach der Armee, der größte Arbeitgeber des Landes. Und Gazprom produziert Gas, das nach Europa geliefert wird. So, wem gehört diese Firma? Zu 50,1% gehört es der russischen Regierung. Wer ist das? Wer ist die russische Regierung? Ich will Folgendes erwähnen. Der stellvertretende Vorsitzende der Geschäftsführung heißt Michael Putin. Und wie der Name schon sagt, ist er ein Verwandter des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ich bin kein Geschäftsmann, ich verstehe nichts von Geschäftswelt, aber selbst ich kann mir vorstellen, wie das russische Reich oder wie die russische Regierung sich fühlen wird, wenn Israel plötzlich Europa mit Erdgas beliefert und Europa nicht mehr abhängig ist von Russland. Und ich habe versucht, die Zahlen herauszufinden. Es interessierte mich, zu wissen, was die Experten sagen, was Israel voraussichtlich verdienen wird, wenn sie das Erdgas und dann nachher auch das Öl liefern werden, zum Beispiel nach Europa. Ich kann es nicht finden. Aber ich nehme an, es wird sehr, sehr viel sein. Und wir verstehen das. Erdgas, Öl aus dem Mittelmeer ist schon eine gewaltige Beute, die der eine oder der andere Feind Israels gerne für sich selbst beanspruchen würde. Ihr Lieben, der Mensch ist für weniger in den Krieg gezogen. Soweit Hesekiel 38, 39. Auch ein Krieg, der nicht in der Trübsalzeit stattfinden wird, sondern der, wie es mir scheint, imminent ist, kurz vor dem Ausbrechen ist in unserer Zeit. Und ich möchte noch auf etwas hinweisen, was ich auch letzte Woche herausgefunden habe. 2016 erschien ein Artikel in der US-Zeitschrift Independent mit der folgenden Überschrift: Nur noch 10 Länder auf der Erde sind es, die frei sind von Konflikten. Und ich war überrascht. Normalerweise das, was man hört, was der Mensch sagt, ist: Oh ja, wir schaffen es, die Welt zu befrieden. Ja, es wird immer besser und immer besser und immer friedlicher. 2016 nur noch 10 Länder. Und das Interessante ist, dass das zweitfriedlichste Land nach der Einschätzung des Independent Chile gewesen ist. Das ist heute nicht mehr der Fall. Wir wissen das. In den letzten Wochen gab es Unruhen, sind Unruhen ausgebrochen in Chile, bei denen nun schon mehr als 20 Menschen umgekommen sind. Ist das nicht interessant zu sehen, dass der Mensch, der eigentlich dort sich den Frieden wünscht, wir gehen auf Menschen zu, wir fragen sie, hast du lieber den Krieg oder Frieden? Was ist lieber für dich? Jeder wird sagen, Friede ist für mich ja das Ideal, nicht der Krieg. Und es ist interessant zu sehen, dass der Mensch, der eigentlich Frieden wünscht, es nicht schafft, den Frieden zu wahren. Irgendetwas passt ihm immer nicht. Irgendetwas ist verkehrt. Aber ihr Lieben, der Wunsch nach Frieden im Menschen ist eigentlich von Gott selbst vorprogrammiert, seit dem Garten Eden, seit diesem idealen Zustand, in dem Adam und Eva gelebt haben. Und das ist es, warum der Mensch sich danach sehnt, Frieden zu haben. Aber die Realität der Sünde hindert den Menschen, sein Ideal des Friedens realisieren zu können. Jakobus 4, Vers 1 sagt uns Folgendes: Woher kommen Kriege? Und woher kommen die Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr gelüstet und ihr habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und krieget. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfanget nichts, weil ihr über Übel bittet, auf dass es in euren Lüsten ihr dann auch vergeudet. Und der Hinweis auch hier in dieser Stelle ist eben auf die gefallene Natur des Menschen, die selbst einem wiedergeborenen Menschen Probleme bereitet. Um wie viel mehr einem Menschen, der nicht wiedergeboren ist. So, solange der Mensch in Rebellion gegen Gott lebt, steht er automatisch auf dem Kriegsfuß mit Gott selbst und dann auch steht er auf dem Kriegsfuß mit dem Nächsten. Das ist automatisch, das ist schon vorprogrammiert. Solange diese Mauer der Sünde in unserem Leben existiert und Jesus diese Mauer nicht heruntergerissen hat. Und er hat, aber die Menschen wollen das nicht. Die wollen diese Mauer nur noch höher bauen, anstatt den niederreißen zu wollen, durch Jesus. Epheser 2, Vers 14 sagt uns ganz deutlich, denn er, das heißt Jesus Christus, ist unser Friede. So, nur in Jesus Christus ist der Friede zu haben zwischen Gott und Menschen. Ich sollte anders zeigen, Gott und Menschen, Menschen Gott, aber auch zwischen Mensch und Mensch. Er ist derjenige, der diesen Frieden ermöglicht zwischen den Menschen. Er kann diese Mauer der Sünde wegnehmen. Und er hat auch, aber der Mensch, der gibt nichts drum. Viele Menschen geben nichts drum. Und die Frage an uns heute Morgen ist diese. Kennen wir diesen Frieden mit Gott? Weil wir unser Leben Jesus anvertraut haben und nun diesen Frieden tatsächlich auch kennen in unserem persönlichen Leben, den Frieden mit Gott. Leben wir in diesem Frieden, das heißt miteinander, nicht wahr? Und dieser Friede wird nur dann Realität, wenn wir Jesus kennen, wenn wir Jesus lieben, wenn wir Jesus nachfolgen und nicht vorher. Möge Gott selbst sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.